NDR Info. Themen des Tages.
Wie geht es weiter mit dem sogenannten Friedensvertrag für die Ukraine? In diesen Stunden wird in Florida darüber gesprochen. Wer sitzt am Tisch und worum geht's? Das hören wir gleich. In Deutschland haben sich die Grünen neu sortiert. Wie geht es weiter für die Partei? Auch das gleich hier ein Thema. Und wir nehmen außerdem noch mal die neue Jugendorganisation der AfD in den Blick. Und am Ende wartet der Sport mit Live-Eindrücken von Fußball und Handball. Die NDR-Info-Themen des Tages an diesem ersten Advent. Heute mit Sabine Rhein. Guten Abend. Eigentlich sollte die Ukraine schon am vergangenen Donnerstag sagen, ob sie den 28-Punkte-Plan annimmt, den die US-Regierung ihnen als Friedensplan vorgelegt hat. Mit der Abtretung von besetzten Gebieten, mit dem Verzicht auf den NATO-Beitritt und einer verkleinerten Armee. Aber dann haben sich die Europäer an die Seite Kiews gestellt, nachgebessert. Und jetzt gerade sitzen hochrangige Vertreter aus Kiew und Washington in Florida zusammen. Und sie verhandeln? Ich habe unseren USA-Korrespondenten Martin Ganselmeier aber zunächst einmal eben gefragt, was heißt eigentlich hochrangig? Wer ist dabei?
Ja, für die USA sind das immerhin Außenminister Marco Rubio, der ja so ein bisschen die Interessen der Ukraine und der Europäer immer im Blick hat. Dann der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, dem man ja nachsagt, dass er eher die russischen Positionen teilt oder ihnen nahesteht. Außerdem dabei Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Das ist ein ähnliches Format wie bei den Gaza-Waffenstillstandsverhandlungen. Auf ukrainischer Seite führt die Delegation der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates an, Rustem Umerov. Das ist eine neue Personalie. Wir wissen, dass der bisherige Verhandlungsleiter, der Chef vom Dienst, der Büroleiter von Zelensky, dass der ja wegen des Korruptionsskandals zurücktreten musste.
Ich möchte nochmal auf Jared Kushner zurückkommen, den Schwiegersohn von Donald Trump. Was sagt uns das, dass der mit am Tisch sitzt?
Das ist sehr wichtig, weil Trump ihm besonders vertraut. Das war auch bei den Gaza-Waffenstillstandsverhandlungen so. Und Jared Kushner hat außerdem die Aufgabe, immer darauf zu achten, dass am Ende auch wirtschaftlich etwas für die USA bei herausspringt. Nicht nur für die USA, sondern letztlich auch für die Trump-Familie. Das ist seine Aufgabe und Donald Trump findet das völlig legitim.
Was könnten also die Gespräche bringen?
Also zunächst einmal, sie haben vor etwa 2 Stunden begonnen. Marco Rubio, der Außenminister, hat gesagt, es geht jetzt darum, nicht nur ein Ende des Krieges zu erreichen, dass der Ukraine Souveränität und Unabhängigkeit, sondern auch die Chance auf echten Wohlstand sichert. Das hört sich ja sehr zuversichtlich an. Auch der Verhandlungsleiter der Ukraine, Rustem Umerov, hat gesagt, die USA hören uns zu, die USA unterstützen uns, die USA arbeiten an unserer Seite. Das hört sich erstmal gut an, aber da sind natürlich ganz dicke Bretter zu bohren. Denn letztlich geht es um Fragen, wie viele der Gebiete im Osten der Ukraine muss die Ukraine abgeben? Ist sie bereit abzugeben? Welche Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine nach einem Waffenstillstand für eine künftige Lösung, damit sie nicht nur unabhängig ist, sondern damit sie auch sicher ist und damit sichergestellt ist, dass Russland nicht 2-3 Jahre später erneut angreift. Das sind noch ziemlich dicke Punkte. Und selbst wenn man jetzt im Laufe des Tages zu einer Einigung kommt zwischen der US-Delegation und der Ukraine, dann muss ja erst in der kommenden Woche, das wird dann der Sondergesandte Steve Witkoff sein, der nach Moskau reist, der muss das ja mit Russland rückkoppeln und dann wird man sehen, ob man sich annähert.
Man kann konstatieren, die Europäer sitzen wieder nicht mit am Tisch. Ist das Beobachtern in den USA überhaupt eine Erwähnung wert?
Das wird von Kongressabgeordneten und Senatoren kritisch gesehen. Wie überhaupt, ich habe heute mal bewusst die Talkshows, die politischen Talkshows hier in den USA verfolgt. Da gab es auch republikanische Kongressabgeordnete, die Steve Witkoff, dem Sondergesandten, eine zu große Nähe zu Russland vorwerfen und die Donald Trump warnen. Die sagen, also wer America first sagt, kann nicht gleichzeitig pro Putin und pro Russland sein. Also das ist schon interessant, dass hier selbst auf republikanischer Seite viele nicht damit einverstanden sind, dass Donald Trump praktisch sagt, ich stehe in der Mitte zwischen Russland und der Ukraine. Die erinnern ihn daran, dass einst die USA auf der Seite der Ukraine stand und dass das jetzt nicht komplett aufgegeben werden darf.
Die Verhandlungen also gehen weiter. Martin Ganselmeier berichtete über aktuelle Gespräche in Florida. Wir kommen zurück nach Deutschland. Am dritten und letzten Tag ihres Parteitags haben die Grünen eine ganze Reihe von Positionen festgezurrt. Es ging in Hannover um die Kommunen, um Steuerhinterziehung und Lücken im Erbschaftsrecht. Davor, bei langen Diskussionen bis in die Nacht, hatten sich die Delegierten auch bei kontroversen Themen wie Nahost und Wehrdienst einigen können. Und heute kam dann auch noch Cem Özdemir, der als Spitzenkandidat im kommenden März den bisher einzigen grünen Ministerpräsidenten in Deutschland, Winfried Kretschmann, beerben will. Ruth Kirchner aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat das Treffen vor Ort beobachtet.
Cem Özdemir ist der Star des letzten Tages der Bundesdelegiertenkonferenz. Breite Zustimmung der rund 800 Delegierten für seinen Appell für mehr Klima- und Naturschutz.
Nicht die Klimaschützer, liebe Freundinnen und Freunde, sind die Wohlstandsvernichter, wie es manchmal fälschlicherweise behauptet wird. Der Klimawandel vernichtet Wohlstand, und zwar in einem gigantischen Ausmaß, wie es kein Haushalt dieser Welt je abbilden kann.
Özdemir präsentiert sich in Hannover als grünes Urgestein, geht auf die Partei zu. Dafür gibt es am Schluss minutenlangen Applaus. Dabei hätte sein Auftritt leicht zur Nagelprobe für die neue Einigkeit der Grünen werden können. Denn manche seiner Positionen sind durchaus umstritten. Özdemir will eine industriefreundlichere Politik, die Autobranche unterstützen. Er ist, wie die Bundesregierung, offen für ein späteres Verbrenner aus. Sein Plädoyer beim Parteitag: die Autos der Zukunft sollen weiter in Deutschland vom Band rollen.
Wir können Auto. Diese Partei kann Auto und stellt sie an die Seite derer, die sich da gerade Sorgen machen.
Dass es keinen Widerspruch gibt, liegt auch an der Parteitagsregie. Özdemir ist Gastredner. Er kann seine Themen setzen. Debatten gibt es dazu nicht. Die Partei will auch zeigen, bei den Grünen ist Platz für viele Positionen und Meinungen. Bei anderen Themen geht es am Sonntag schnell. Ohne große Diskussionen einigen sich die Bündnisgrünen auf Vorschläge zum Steuerrecht. Wollen Steuerschlupflöcher stopfen, die Erbschaftssteuer reformieren, die Kommunen stärken. Vizeparteichef Heiko Knopf, selbst Stadtrat in Jena, warnt eindrücklich vor der drückenden Schuldenlast von Städten und Gemeinden.
Wo soll denn in der Kommune gespart werden? Sollen wir einfach die Feuerwehr nicht mehr bezahlen? Sollen wir die öffentlichen Toiletten schließen? Sollen wir in der Schule den Eimer unter die Tropfen der Decke stellen oder die Schulbusse nicht mehr fahren lassen?
Starke Kommunen schützen die Demokratie, betonen die Grünen. Einigkeit letztlich auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Da hatte es bis nach Mitternacht emotionale Debatten gegeben. Teile der Basis, vor allem die grüne Jugend, lehnen beim Wehrdienst jeden Zwang ab, damit auch verpflichtende Fragebögen oder eine Musterung aller jungen Männer, wie sie die Bundesregierung plant. Durchsetzen kann sich der Parteinachwuchs damit nicht. Zwar plädieren die Grünen für einen freiwilligen Wehrdienst, aber für eine Pflicht bei der Musterung. Den Vorwurf beim Wehrdienst ginge es um Kanonenfutter gegen Putin, weist Außenpolitiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur scharf zurück.
Die Bundeswehr ist eine Institution des Grundgesetzes, ist eine Parlamentsarmee. Kanonenfutter gibt es nur bei Putin und nicht in der Bundesrepublik und nicht in Demokratie.
Besonders heikel für die Parteispitze die Nahostdebatte. Viele in der Partei fordern seit langem mehr Härte gegenüber der israelischen Regierung und eine sofortige Anerkennung eines Palästinenserstaates. Co-Parteichefin Franziska Brandner war es in wochenlangen Verhandlungen gelungen, einen Kompromiss zu finden. Anerkennung Palästinas ja, aber nicht sofort. Außerdem wollen die Grünen das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser in Zukunft stärker betonen. Am Schluss, wie bei vielen Fragen auf dem Parteitag, eine Einigung, die alle mittragen.
Hat die Partei, haben sich die Grünen neu geordnet, die Chance genutzt? Zum Teil, meint Oliver Neuroth in seinem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Der Anfang ist gemacht. Die Grünen haben ihre Neuausrichtung gestartet. Aber bis die wirklich umgesetzt ist und erfolgreich sein kann, wird es noch dauern. Denn die Partei hat bei ihrem Treffen in Hannover nur die Hälfte ihrer Hausaufgaben erledigt. Die Grünen haben sich inhaltlich positioniert, klargemacht, dass sie ihren Markenkern, den Klimaschutz, wieder als starkes Thema herausarbeiten wollen. Und zwar so, dass er bei den Menschen auch ankommt. Ein Klimaschutz, der sozial verkraftbar sein soll. Endlich. Die Grünen wissen, dass sie sich mit dem Heizungsgesetz zu Ampelzeiten viele Feinde gemacht haben. Jetzt wollen sie, dass der Fokus nicht mehr auf teuren Wärmepumpen liegt. Stattdessen pocht die Partei zum Beispiel darauf, dass ein Klimageld eingeführt wird. Die Partei will eine Klimapolitik, von der auch Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen einen Nutzen haben. Ihr Profil wirkt linker als bisher. Was erfolgsversprechender sein könnte als der Habeck-Kurs der Mitte, der politisch schließlich weitgehend gescheitert ist. Die Grünen müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, lauter auftreten, auch im Bundestag. Die unbequeme, auffällige Oppositionskraft sein. Was ihr dafür allerdings noch fehlt, ist das passende Spitzenpersonal. Das ist der nächste Teil der Hausaufgaben für die Grünen. Ein Teil, der durchaus anspruchsvoll werden könnte.
Die Meinung von Oliver Neuroth. In Gießen wurde heute nur noch aufgeräumt, nachdem dort in Mittelhessen die neue Jugendorganisation der AfD gegründet worden war. Generation Deutschland heißt sie. Sie tritt an die Stelle der inzwischen aufgelösten jungen Alternative, jetzt aber unter dem Dach der AfD. Und wieder war das Hauptthema Migration. Es wurden Abschiebungen und Remigration gefordert. Der neue Vorsitzende heißt Jean-Pascal Hohm. Aus dem Landesverband Brandenburg kommt er, der, wie er selbst vom Verfassungsschutz, als rechtsextremistisch eingestuft wird. Vor der Tür viel Protest. Die Polizei spricht von 30.000 Teilnehmenden. Die Politikwissenschaftlerin der Uni Trier, Anna-Sophie Heinze, war in Gießen an diesem Wochenende. Ich habe sie gefragt, wie sie das einordnet. Also wie haben sich die Gründungsmitglieder geäußert?
Ja, das war ganz spannend. Ich würde sagen, sie haben sich vor allem Mühe gegeben, wirklich auch professioneller aufzutreten. Das ist ja auch der übergeordnete Kontext dieser ganzen Neugründung. Sie haben es selbst gesagt, die Reden und auch die Teilnehmenden dort haben teilweise schon auch ähnliche Töne angeschlagen als frühere JA-Mitglieder. Auch die Parteivorsitzenden waren beide dort und haben entsprechende Reden gehalten. Inhaltlich und personell war also relativ wenig Neues dabei.
Die Generation Deutschland ist ja jetzt ein Teil der AfD. Parteichefin Alice Weidel nennt sie eine Kaderschmiede der Partei. Ihr Kollege Timo Chrupalla will sie in die programmatische Arbeit der AfD einbinden. Was kann die AfD von dieser Organisation tatsächlich erwarten?
Ja, auch damit knüpft man eigentlich ganz schön daran an, was auch die junge Alternative in der Vergangenheit gemacht hat, nämlich tatsächlich nicht nur junge Menschen überhaupt mal in die Politik und in die Politik der Partei rein zu sozialisieren, sondern eben auch kompetentes junges Personal auszubilden und in die Parlamente zu bringen, damit diese dann eben nicht nur online und auf der Straße, sondern eben auch in den Parlamenten jugendspezifische Themen repräsentieren. Das hat die junge Alternative in der Vergangenheit gemacht. In Zukunft soll das alles noch ein bisschen kontrollierter ablaufen, also mit etwas kontrollierteren auch Zusammenarbeiten mit dem rechtsextremen Vorfeld, mit dem man weiterhin zusammenarbeiten möchte. Da hat man gestern sich wenig abgegrenzt, aber in der neuen Jugendorganisation ist es zum Beispiel zwangsläufig notwendig, dass man auch Mitglied in der AfD ist und bei Fehltritten tatsächlich auch sanktioniert bis hin zu ausgeschlossen werden kann.
Aber wenn der Verfassungsschutz schon jetzt davon spricht, dass der Vorsitzende rechtsextrem sei, welche Anhaltspunkte gibt es dann dafür, dass das überhaupt funktionieren kann?
Ja, das ist für mich eine der spannendsten Fragen tatsächlich. Wie sie sich dann tatsächlich jetzt mäßigen wollen, das können wir nur beobachten in den nächsten Monaten. Ich denke, das wird auch der Verfassungsschutz tun. Aktuell ist es, glaube ich, ein sehr schwieriger Spagat. Und auch Jean-Pascal Hohm hat auch gestern noch einmal betont, er sieht überhaupt gar keine Notwendigkeit, Diskurse, die von der identitären Bewegung kommen, irgendwie zu unterbinden. Das sind alles gute Leute, hat er gesagt. Man muss jetzt nicht überall Mitglied sein. Also man versucht diesen Spagat, sich irgendwie organisatorisch schon zu distanzieren, inhaltlich aber nicht. Ich glaube, es wird dann auf Nuancen ankommen.
Sie waren in Gießen. Was denken Sie, wird an Eindrücken öffentlich sozusagen davon bleiben? Die Erzählung von den brutalen Angriffen auf aufrechte Demokraten, so wie es ja im Saal beschrieben worden war, oder doch ein weitgehend friedliches Geschehen, so wie es die Polizei beschreibt? Also Gießen hat eben doch nicht gebrannt.
Ja, spannend. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wen Sie fragen. Bei der AfD-Veranstaltung war schon ganz, ganz klar die Verurteilung der der Gegendemonstranten, der Antifa, der Dank, der auch an die Polizei und das Bundeskriminalamt rausging. Also das war schon sehr klar, dass das die Mehrheit in der Halle so gesehen und applaudiert hat. Bei den Gegendemonstrationen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es waren ungefähr 50.000 bis 60.000 angekündigt. Da waren, glaube ich, weniger. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, waren es jetzt nur in Anführungsstrichen 30.000, ist aber trotzdem ziemlich viel. Und ja, es kam zu einigen gewalttätigen Ausschreitungen. Diese Fälle müssen jetzt aufgearbeitet werden. Das muss politisch auch passieren. Aber die Mehrheit war schon sehr friedlich. Und auch wir haben da einige friedliche Demonstrationen gesehen gestern und keine Gewaltbereitschaft.
Die Trierer Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze über die neue Jugendorganisation Generation Deutschland. Zweimal Nein. In der Schweiz waren die Menschen heute wieder zu Volksabstimmungen aufgerufen. Es ging um eine Erbschaftssteuer für Superreiche und eine Wehrpflicht für Frauen. Die Vorhaben wurden abgeschmettert, aber die Diskussionen darüber sind wohl nicht zu Ende. Katrin Hondl.
Die Schweiz hat Nein gesagt zu einer neuen Erbschaftssteuer auf große Vermögen und zu einer Dienstpflicht für alle Bürgerinnen und Bürger. Beim Volksentscheid stimmten 78,3% gegen den Vorschlag der Jungsozialisten zur Erbschaftssteuer. Ab einem Freibetrag von 50 Millionen Franken wollten sie einen Steuersatz von 50%. Mit dem Geld hätte Klimaschutz sozial gerecht finanziert werden sollen. Nach dem Scheitern kritisierte die Schweizer Juso-Partei eine, Zitat, beispiellose Kampagne der Reichsten. Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann im Sender SRF.
Die Gegnerinnen haben seit einem Jahr eine Kampagne gegen uns gefahren. Das Budget war millionenhoch, 10-mal so hoch wie das unsere. Und natürlich schlägt das auf die Abstimmungsresultate nieder.
Kritiker aus Politik und Wirtschaft hatten gewarnt, dass Vermögende die Schweiz verlassen und dadurch die Steuereinnahmen insgesamt sinken könnten. Mehrere Unternehmer drohten konkret mit Auswanderung. Entsprechend zufrieden äußerte sich nach der Volksabstimmung der Präsident des Wirtschaftsverbands Economie Suisse, Christoph Mäder.
Ich bin sehr froh, dass die Stimmbürgerschaft diesem unsinnigen Wahnsinn eine sehr deutliche Antwort entgegengesetzt hat. Das Resultat zeigt, dass die Schweizer Bürgerinnen und Bürger keine Neidkultur favorisieren, dass sie das Unternehmertum nicht schädigen wollen.
Für den Co-Präsidenten der Sozialdemokratischen Partei, Cedric Wermuth, ist das Thema Erbschaftssteuer mit der Volksabstimmung allerdings noch nicht vom Tisch.
Ich bin ziemlich sicher, in 10 Jahren werden wir anders darüber diskutieren. Das ist der Beginn einer politischen Auseinandersetzung, nicht das Ende.
Ganz ähnlich die Reaktion des Abgeordneten Beat Flach von der grünliberalen Partei auf das Scheitern der Bürgerdienstinitiative. Mit über 84% Nein-Stimmen deutlich abgelehnt wurde der Vorschlag, auch Frauen zum Dienst fürs Land zu verpflichten. Im Militär, Zivilschutz oder Zivildienst.
Ja, vielleicht hatte man doch etwas Angst in der Schweiz, quasi die traditionelle Rollenteilung wirklich so mit einem großen Schritt anzugehen und die Gleichstellung jetzt umzusetzen, oder? Und ich glaube, das braucht wahrscheinlich auch mehr als einen Anlauf.
Die Bürgerdienstinitiative war in der Schweizer Politik von ganz links bis ganz rechts kritisiert worden. Unter anderem mit dem Argument, die Frauen seien durch unbezahlte Erziehungs- und Care-Arbeit schon genug gestraft und sollten nicht auch noch dem Land dienen müssen.
Die Ein-Dollar-Brille und der seit Jahrzehnten unveränderte wichtige Einsatz des Internationalen Roten Kreuzes. Diese beiden Initiativen sind heute in Hamburg mit dem Marion-Dönhoff-Preis ausgezeichnet worden. Die Wochenzeitung Die Zeit, die Zeitstiftung Bucerius und die Marion-Dönhoff-Stiftung vergeben diesen Preis seit 22 Jahren, immer zum ersten Advent. Und heute ging es eben auch um Brillen.
Kurze Frage, wenn Sie morgens aufwachen, was liegt neben Ihnen? Wahrscheinlich ein Handy. Und bei vielen auch eine Brille.
So startet Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckhard von Hirschhausen seine Videolaudatio auf den Verein Ein-Dollar-Brille. Stellen Sie sich vor, Sie können nicht richtig sehen. Sie können keine Nachrichten auf dem Handy erkennen, keine Zeitung lesen und drohen jederzeit zu stolpern und sich zu verletzen. Und Kinder, die schlecht sehen, können oft auch nicht zur Schule gehen, so Hirschhausen.
Hier geht es um Bildungsgerechtigkeit und gutes Sehen für alle.
Martin Aufmuth ist eigentlich Mathe- und Physiklehrer. 2012 hatte er den Verein Ein-Dollar-Brille gegründet.
Ich hatte damals tatsächlich in einem Buch gelesen, dass weltweit Menschen Brillen bräuchten und keine haben. Also hunderte Millionen offensichtlich. Und dachte dann, ja schade, und müsste sich halt jemand drum kümmern. Und habe dann aber am nächsten Tag immer 1-Euro-Laden tatsächlich Brillen für 1 Euro gesehen. Diese günstigen Plastikbrillen. Und dachte dann, ja, ne, komisch, also bei uns gibt es das so günstig, in Afrika, Lateinamerika oder so gibt es das nicht, und habe dann angefangen, eben die 1-Dollar-Brille zu entwickeln. War dann das erste Mal auch in Uganda damals zum Testen, und inzwischen sind wir in 11 Ländern weltweit aktiv, für die 1-Dollar-Brille eben Menschen mit Brillen zu versorgen.
Dafür hat der Verein den Förderpreis der Marion Dönhoff Stiftung bekommen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Nach dem Förderpreis wurde der Hauptpreis verliehen. Er ging an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Laudatorin war Serap Güler, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Direkt zu Beginn ihrer Rede stellte sie die Frage, hat es sich die Jury des Dönhoff-Preises zu leicht gemacht? Denn das IKRK hat schon 3 Nobelpreise bekommen. Doch ihre Antwort war klar.
Es ist so richtig und wichtig, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz das IKRK heute mit dem Marion-Dönhoff-Preis ausgezeichnet wird. Gerade jetzt.
Und obwohl das IKRK sich um so aktuelle und zentrale Aufgaben wie Gefangenenaustausche zwischen der Ukraine und Russland kümmert oder die Geiseln aus Gaza zurück nach Israel bringt, gibt es weltweit immer weniger Geld dafür. Oft gerate das Internationale Rote Kreuz auch in die Kritik, weil es sich in Konflikten nicht positioniert. Aber die Neutralität der Organisation sei zentral, um ihren Aufgaben überhaupt nachkommen zu können, erklärt Spoljaric-Egger in ihrer Dankesrede.
Seit über 160 Jahren arbeiten wir daran, Opfer bewaffneter Konflikte durch neutrale, unabhängige und unparteiische humanitäre Maßnahmen zu schützen. Was uns dabei hilft, ist unsere Fähigkeit, mit allen Konfliktparteien zu sprechen.
Gerade jetzt sei diese Arbeit besonders wichtig, denn, so Spoljaric-Egger, wir leben tatsächlich in einem Jahrzehnt der Kriege. Das IKRK zählt derzeit rund 130 bewaffnete Konflikte weltweit. Mehr als doppelt so viele wie noch vor 15 Jahren.
Helene Buchholz berichtete aus dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Ja, eigentlich geht es am ersten Advent schon ziemlich besinnlich zu, jedenfalls vielfach. Im Hamburger Volksparkstadion aber war das heute so gar nicht der Fall, Tom Gernke.
Nee, denn der Hamburger SV war in der Fußball-Bundesliga gefordert, und zwar gegen keinen geringeren als den Europa-League-Teilnehmer VfB Stuttgart. Bis zur 94. Minute stand es schiedlich friedlich, also ganz besinnlich 1:1. Dann aber gab es die große Show des gerade einmal 20-jährigen gebürtigen Hamburgers Fabio Baldé.
Mit großen Schritten Richtung Tor. Was macht denn der VfB da? Baldé rein im Strafraum. Kriegt er den Ball rüber? Baldé alleine läuft sich fest. Da ist das Tor! Tor! Das Tor für den HSV! Fabio Vieira! Und jetzt fliegen hier die Bierbecher auf unsere Mikros und Laptops.
Ja, mal sehen, ob mein Kollege Mats Nicholson irgendwann seine Stimme wiederfindet. Der HSV punktet ganz, ganz wichtig dreifach und springt so ein bisschen raus aus dem Abstiegskampf. Ebenfalls da unten drin steht der VfL Wolfsburg. Der Tabellen-15. spielt aktuell auswärts bei Eintracht Frankfurt. Gut 20 Minuten vor Ende steht es. Aufgepasst, 1:0 für den VfL Wolfsburg. Unser Reporter im Stadion ist Philipp Hofmeister.
Ja, gibt's denn das? Der VfL Wolfsburg hat tatsächlich zur Führung getroffen hier in Frankfurt. Es steht 1:0 für die Gäste, die schon wieder anschieben. Und jetzt ein böses Foulspiel von Wimmer, dem Wolfsburger. Gelbe Karte jetzt, nachdem er da Robin Koch, den Eintracht-Kapitän, sowas von auf den Knöchel steigt. Jetzt ist was los hier. Aber zum Führungstor. Koproduktion der beiden Wolfsburger Außenverteidiger. Kumbedi auf der rechten Seite mitgelaufen, zieht den Ball Richtung zweiter Pfosten. Und da kommt Aaron Zehnter eingelaufen. Und der Linksverteidiger per Aufsetzer durch die Beine von Eintracht-Keeper Michael Zetterer hinein zur Wolfsburger Führung. 1:0 für die Gäste aus Niedersachsen. Und das wird jetzt eine ganz schöne Aufgabe hier für Eintracht Frankfurt.
Und wir schauen schnell zum Handball. Da läuft seit 18 Uhr das Gruppenspiel der deutschen Handballerin bei der Heim-WM. Es geht gegen Serbien um den Gruppensieg und auch um den 3. Sieg in Serie. Unser Reporter ist Thorsten vom Wege.
Die Szene eben war bezeichnend für das deutsche Spiel am heutigen Abend. Hauff verliert im Angriff den Ball, wird dabei auch unfair behindert. Und während das Publikum noch pfeift, haben die deutschen Hellwach schnell geschaltet und haben sich das Spielgerät gleich wieder erkämpft. Jetzt allerdings mal ein Fehlwurf von Engel. Macht nichts. 3 Minuten absolviert im zweiten Durchgang. Deutschland führt mit 18:10. Ist also hier auf der Siegerstraße. Es müsste viel passieren, damit die Deutschen dieses Spiel noch aus der Hand geben. Jetzt gibt es einen Freiwurf für die Serbinnen. Die können also mal wieder verkürzen. Zur Pause stand 17:10. Die Deutschen haben also hier durch Glück das nächste Tor erzielt. Und Serbien weiß, da ist nicht viel zu holen. Man wird mit 2 Zählern in die Hauptrunde einziehen. Ebenso wie die Isländer, die allerdings ohne Punkte, weil sie ja sowohl gegen Serbien als auch gegen Deutschland verloren haben. Und die Deutschen gehen verlustpunktfrei mit 4 Pluspunkten nach Dortmund und treffen dort dann auf Montenegro, auf Spanien und auf die Färöerinseln. Bis dahin ist allerdings noch ein bisschen Zeit.
Live-Eindrücke waren das von Thorsten vom Wege und die Spiele starten dann am Dienstag und alles weitere aus der Welt des Sports, etwa zum Sieg von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in Katar. Diese Entscheidung und alles weitere zum Beispiel zum Handball finden Sie, wie Sie es gewohnt sind, auf sportschau.de.
Herzlichen Dank, Tom Gernke, für diese Übersicht.